nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Wir haben ein ziemlich volles Programm in der heutigen Ausgabe, weil sich einfach viel ereignet hat am Wochenende und aus deutscher Sicht sogar sehr erfreulich ist, denn Marcel Sieben, der wird in Bad Griesbach Zweiter. Wir berichten über den Solheim Cup natürlich mit dem diesmal nicht so guten Ausgang für das europäische Team. Es war auch deutlich deutlicher als noch vor zwei Jahren in St. Leon Roth, wo die europäische Auswahl ja dann am letzten Spieltag sozusagen zusammengebrochen war und dann einen nicht sicheren Sieg, aber einen Vorsprung noch aus der Hand gegeben hat, und auch Windham Championship auf der PGA Tour ebenfalls noch Thema bei uns hier heute in der Sendung, und unsere Expertin ist auch wieder da, die Kollegin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Dann lass uns doch gleich in die Vollen gehen und lass uns gleich bei der European Tour anfangen, aber nicht mit dem Turnier auf Fidschi oder auf den Fidschi-Inseln beim Fidschi International. Da gewann übrigens Jason Norris, ein Mann aus Australien, mit minus 14 vor dem Mann aus Thailand mit dem unaussprechlichen Namen Yatsjane Watanannond. Wer hatte minus 10, genauso wie David McKenzie und James McKesanie, die auf den Plätzen folgten. Die Europäer, die tummelten sich dagegen in Bad Griesbach. Dritte Station der European Tour in diesem Jahr auf deutschem Boden. Desiree, ein Matchplay.
Ja, das Paul-Laurie-Matchplay-Turnier hat wirklich natürlich den Charme, dass es eben kein Zählspiel ist, sondern dass du dieses Matchplay-Format hast, und zwar wirklich auch in ganz reiner Form. Und wer am Schluss übrig bleibt, gewinnt. Und das war in diesem Fall leider knapp nicht Marcel Sieben, obwohl wir ihm da ganz furchtbar die Daumen gedrückt haben. Der hat eine ganz, ganz fantastische Woche gespielt, musste sich aber dann im Finale knapp dem Sieger geschlagen geben, nämlich Adrian Otaegui mit dem wundervollen Namen mit den 5 Vokalen. Das gibt es auch nur in Spanien, glaube ich. Und ja, schade, weil das wäre natürlich ein Heimsieg in Bad Griesbach gewesen für Marcel Sieben, aber trotzdem eine tolle Leistung.
Und das sagte Adrian Otaegui dann nach seinem Sieg, seinem ersten auf der European Tour, selber.
I knew I was playing well before the week, but I played just very, very good all 6 matches, and it's just very, very special to have my first European Tour victory here in at the Paul Laurie.
Natürlich ein ganz besonderer Sieg für Adrian Otaegui, endlich der erste auf der European Tour, mal wieder ein Spanier, Desiree, der zugeschlagen hat.
Ja, das reißt langsam ein, ne? Er wurde auch entsprechend beglückwünscht in den sozialen Medien und hat natürlich auch von Sergio Garcia dann sofort eine Twitter-Bemerkung bekommen, und die Spanier pushen sich da so ein bisschen gegenseitig hoch. Das ist jetzt in diesem Jahr natürlich wirklich ganz auffallend und ist aber ja auch toll aus europäischer Sicht. Und ich denke, dass es für ihn jetzt wirklich wichtig war. Er war ja schon öfter wirklich vorne dran und hat gute Ergebnisse gespielt, aber der erste European Tour Sieg hat ihm jetzt einfach noch gefehlt. Und dass er das jetzt durchziehen konnte, obwohl Marcel Sieben nun wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgesehen hat, besonders über die Front Nine, diese Finalrunde, dürfte ihn, glaube ich, sehr glücklich machen, weil Adrian Otaegui auf den Backline da wirklich ein tolles, fast schon Comeback gestartet hat und sich den Sieg wirklich unnachahmlich gesichert hat.
Und wir lassen ihn selber über seine Backline erzählen. Das hat er getan bei den Kollegen der European Tour.
Yeah, I didn't start very, very well at the beginning. I was very quick, 2 down. Marcel was playing very good golf. He was really hitting very good iron shots into the greens, and he held some good putts, which I didn't. I didn't hold any putt on the front nine, and I was a bit worried at some point. But then suddenly clicked out and made a few birdies on the back nine, and just wanted to keep fighting till the end, and I've been able to win.
Und diese Birdies auf der Backline, die haben es dann am Ende für ihn gemacht, denn Marcel Sieben, der nach dieser Frontline, Adrian Otaegui hat's gesagt, ja in Führung lag, 3 auf nach den ersten 9 Löchern, 2 auf noch 5 Löcher vor Schluss, der hat irgendwo wieder die Tür aufgemacht, und Sieben hat selber hinterher auch bei den Kollegen der European Tour gesagt, ich hätte ihn da einfach nicht noch reinlassen dürfen.
Ja, mega, mega angefangen, super, super Golf gespielt, dann habe eigentlich jetzt vom Langspiel her keine Fehler gemacht den ganzen Tag, auch schlecht gechippt, 10 und 11, die beiden Löcher verloren, und ein Eagle-Putt dann auch nicht reingemacht auf Loch 12, und gutes 13er, dann die 14, 15, die kurzen Putts daneben gemacht oder auf der 14 und auf der 16 hätte er auch reingemusst. Also mein Putten war einfach zu schlecht und er hat keine Fehler gemacht. Er muss man wirklich, kann wirklich super gespielt und ganz konstant super gespielt und keine Fehler gemacht. Und ich habe mal ins Match reingelassen, ich hätte niemals ins Match wieder reinlassen dürfen.
Desiree, wie erklärst du dir die Unterschiede zwischen der Frontnine und der Backnine bei Master 7?
Ja, das ist eine gute Frage, aber du kannst natürlich zum einen sagen, okay, ist das jetzt ein bisschen einfach die nervliche Belastung, wenn es dann so auf den Schluss hingeht, das wäre ein möglicher Ansatz. Ich könnte mir aber auch eher vorstellen, dass es so ein bisschen, wir werden später noch drauf kommen beim Solheim Cup, wo wir ja auch mit einem Matchplay-Format zu tun haben, dass es so ein bisschen schwierig ist, wenn du dann in Führung liegst, tatsächlich diese Führung zu verwalten. Das ist so ein ganz oft vorkommendes Mysterium beim Thema Matchplay, dass du eine Führung aufbaust und jeder denkt, hey, läuft super, das muss er jetzt nur noch bis zum Ende durchspielen. Aber dann hast du diese Führung und musst diese Führung quasi verteidigen oder müsstest eigentlich sie noch weiter ausbauen. Und der andere hat dann letztendlich nichts mehr zu verlieren in diesem Matchplay-Format. Das ist ja wirklich anders gestrickt als in einem Zählspiel. Und kann natürlich dann auch einfach auf Risiko spielen, weil für den anderen, der in dem Fall jetzt Otaegi war, ist es so, dass er natürlich dann machen muss und er spielt dann mit Risiko und dann klappt es halt womöglich dann auch noch, so geschehen an Loch 10 und 11. Und auf einmal verlierst du deine hart erarbeitete Führung, in dem Fall Master 7. Und also ich glaube, es kamen einfach zwei Sachen zusammen. Er war dazu nachlässig irgendwie. Es hat ein bisschen fehlt vielleicht dann auch immer ein Quäntchen Glück. Mhm. Und ich glaube gar nicht mal, dass es dann irgendwie total zusammenbrechende Nerven sind, sondern einfach so ein Zusammenkommen aus ein paar Faktoren. Und ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, dass du die Konzentration verlierst. Und ich meine, Otaegi hat von seinen paar Birdies gesprochen. Ich meine, der hat Löcher 14, 15, 16 und 17 im Birdie gespielt, ja, wo eben 7 nur jeweils das Paar gelungen ist und dann hast du auf einmal dieses Ergebnis.
Und Master 7 wurde auch gefragt, war er vielleicht ein bisschen müde ob der letzten Wochen? Hat er Folgendes zugesagt.
Ja, es war anstrengend die ganze Woche. Ich habe, wie du schon sagst, nicht mega Golf gespielt, habe wirklich gekämpft die ganze Woche und hab's mit Kampfgeist geschafft und heute habe ich das beste Golf gespielt eigentlich, gerade auf den ersten 9 und am Ende war ich schon ein bisschen müde, aber wenn man ganz ehrlich ist, war es das Chippen und Putten. Ich hätte niemals wieder ins Match reinlassen dürfen und ja, so ist halt. Aber er hat super gespielt und Glückwunsch.
Faire Gratulation und natürlich auch ein bisschen Selbstkritik bei Marcel Siem. Ehrt ihn auch, dass er sagt, nee, die Müdigkeit war es nicht. Aber man muss ja sagen, dieses Matchplay-Format, das ist was Konzentration ohne Ende frisst und das dann eben über 4 Tage.
Ja, das habe ich mir dann auch zwischendurch gedacht, dass es natürlich eigentlich die Frage ist, wer hat den längsten Atem im Finale? Wer hat die meiste Kraft noch, in dem Fall auch mentale Kraft? Das muss ja gar kein völliger Zusammenbruch nervlich sein, aber bist du topfit? Ein bisschen müde ist ja auch schon schlecht, das ist auch schon nicht mehr topfit. Und Assassin hat da, wie alle anderen Spieler natürlich auch, die am Sonntag bis zum Schluss gespielt haben, eben ein bisschen Federn gelassen. Und andersrum formuliert, positiv formuliert, ist eigentlich bei Otaegi einfach ganz klar herauszustellen, dass er da offensichtlich ganz am Schluss noch der Frischeste war und die beste auch mentale Verfassung hatte und entsprechend auch verdient gewonnen hat.
Und man muss ja auch sagen, seine Form in den letzten Wochen, wenn man die nochmal in Zahlen einfach nochmal aufzählt, 4 Top 20 Finishes in den letzten Wochen hintereinander, also der Mann, der hat eine unheimliche Konstanz an den Tag gelegt und entsprechend natürlich auch das Selbstbewusstsein gehabt, dass er in solchen Situationen dann auch bestehen kann, auch wenn es mit dem Sieg bisher noch nicht funktioniert hat. Er hat sich dann auch noch über die 17 und den anschließenden Triumph geäußert bei den Kollegen der European Tour.
From 16th one up, which was the first time I was up in the game, and it was just a good distance. It was 160 into the wind. I 160 meters into the wind. I hit it a good 6-iron. I just wanted to play just right of the pin, but like a solid contact, and it was a good shot, just 5-6 meters right of the pin. And then we were pretty much the same distance, Marcel and I. It was me to putt first, and I made a great putt and hold it straight in the middle. So just amazing, yeah, amazing feeling.
Und das Gefühl kann er jetzt noch ein bisschen genießen, das bringt natürlich den alle entsprechenden Erleichterungen für ihn in seinem Touralltag jetzt mit sich, dieser Sieg, also Startberechtigung bei vielen Turnieren, dann eben auch die Möglichkeit, dann auch die Tourkarte eben länger schon mal sicher zu haben, nicht mehr so richtig ja kämpfen zu müssen, um jetzt in den nächsten 2 Jahren diese Spielberechtigung dann auch zu behalten. Marcel Siem, Desiree, der muss dagegen noch ein bisschen kämpfen, aber ich glaube, mit den 116.000 Euro, die er jetzt verdient hat an diesem Wochenende in Bad Griesbach, das hat ihm ein bisschen Erleichterung schon geschafft.
Das mit Sicherheit, und was noch viel wichtiger ist in Siems Fall, ist, dass jetzt endlich mal wieder wirklich durchgehend über mehrere Tage sein Golfspiel ganz fantastisch funktioniert hat. Und das hatten wir ja schon sehr lange nicht gesehen und er selbst eben auch nicht. Und ich glaube, das ist das Größte sozusagen, was er da mitnehmen kann, zu sehen, okay, das funktioniert wieder, das funktioniert solide, das kann auch wieder über mehrere Tage hintereinander klappen. Bei Matchplay kannst du ja wirklich gar keinen Einbruch leisten. Also er war wirklich konstant auf Top-Niveau. Und entsprechend muss er das jetzt mitnehmen, muss er das Selbstbewusstsein daraus ziehen. Das ist das Allerwichtigste, weil ich denke, das ist das, was am meisten leidet. Wenn du wie Marcel Siem ja ein unglaubliches Potenzial hast, der kann ja wirklich ganz, ganz tolles Golf spielen. Aber wenn es über so einen langen Zeitraum jetzt einfach gar nicht geklappt hat, ich meine, ein Sieg wäre noch toller gewesen. Aber ich glaube, er kann noch mit dem 2. Platz wirklich viel mitnehmen an Vertrauen in die eigene Stärke. Und das wird ihm weiterhelfen bei den kommenden Turnieren, hoffe ich. Und ich hoffe, dass er diese Form rüberretten kann und jetzt auf dem Level weiterspielen kann und zeigen kann, was er eigentlich auf dem Golf, was alles machen kann. Und das ist schon sehr spektakulär.
Im Race to Dubai ist er auf jeden Fall jetzt wieder auf Platz 87 nach vorne gekommen. Das ist für ihn dann auch auf jeden Fall schon mal eine gute Geschichte und insgesamt auch ein wirklich tolles Turnier von ihm. Jetzt auch vor deutschem Publikum ganz was Besonderes. Er hatte ja vor dem Start des Turniers auch gesagt, so Matchplay, das kenne ich eigentlich gar nicht. 1999 als Amateur habe ich so das letzte Mal richtig im Wettkampf Matchplay gespielt. Also es zeigt aber, er kann es.
Oh ja, und also es gibt ja Spieler, die mit dem Format wirklich nicht gut zurechtkommen und da selten brillieren und das einfach, ja, also damit nicht so gut umgehen können. Und Siem ist offensichtlich, wir hatten ja wenig Erfahrungswerte, ist offensichtlich jemand, dem das sehr, sehr liegt. Hätte man sich fast denken können, weil er natürlich auch so ein kompetitiver Typ ist und kann auf jeden Fall mitnehmen, dass er absolut in der Lage ist, so ein Matchplay-Turnier zu spielen und beim nächsten Mal vielleicht auch zu gewinnen.
Drücken wir ihm natürlich die Daumen, werden wir natürlich auch dann weiter seinen Matchplay-Weg verfolgen. Dritter übrigens, der Schwede Karlsson geworden, 3-2 gegen einen weiteren Spanier gewonnen, gegen Canizares. Also zwei Spanier unter den ersten Vieren, ein Deutscher und ein Schwede. Die Europäer teilen sich das Terrain in Bad Griesbach schiedlich friedlich untereinander auf. Und wir kommen zu weiteren Europäern, die in den USA zu Gast waren, in Des Moines, Iowa. Und damit schauen wir zum Solheim Cup, was am Ende dann aus europäischer Sicht nicht ganz so gut ausging, allerdings erwartbar war, wie die Beteiligten das Ganze einschätzen, diese Niederlage im Solheim Cup und wie die USA gefeiert haben. Das hört ihr jetzt hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de und vergesst nicht, in dieser Woche noch ganz viel Live-Sport bei uns, Blindenfußball-EM aus Berlin.
meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und wir schauen beim Solheim Cup vorbei. Des Moines, Iowa, der Austragungsort des Kontinentalvergleichs zwischen den USA und Europa, und am Ende war es ein deutliches Ergebnis. 16,5 zu 11,5, der US-amerikanische Sieg war deutlich. Zum zweiten Mal in Folge gewinnt das Team von Julie Ingster den Solheim Cup, also 2017 nach 2015 in St. Leon Roth, jetzt auch der Sieg auf heimischem Boden. Desiree, du warst vor 2 Jahren für meinsportradio.de beim Solheim Cup in St. Leon Roth, hast dieses Comeback der USA am letzten Tag erlebt, wo sie ja einen großen Rückstand noch in einen knappen Sieg mit einem Punkt umgemünzt haben. Jetzt war es deutlicher. War es aus deiner Sicht über die drei Tage ja eigentlich immer eine klare Sache für die USA?
Das kannst du in so einem Matchplay-Format tatsächlich nicht sagen. Es fühlte sich so an. Der Punkt, wo es sich zum ersten Mal so angefühlt hat, dass es eine sehr klare Sache wird, war Freitagnachmittag. Bei den Friday Four Balls, es wird ja morgens eben immer, also Freitag früh, werden die Foursomes gespielt, wo die Spielerinnen abwechselnd spielen müssen. Und das ist traditionell so ein bisschen die Stärke der europäischen Teams. Ist auch bei den Männern wird es so gesagt, das wandelt sich im Laufe der Zeit, aber hier war es tatsächlich so. Da hatte Europa 2,5 zu 1,5 Punkte geholt in der Früh. Und nachmittags bei den Four Balls, wo es im Prinzip mehr auf die Einzelleistung ankommt, also wo du zwar zwei Spielerinnen aus einem Team rausgehen hast, aber das wird einfach das bessere Ergebnis gewertet, jeder spielt seinen eigenen Ball zu Ende. Da war natürlich, das war seit langem wieder die erste zu Null Klatsche, die sich Europa da geholt hat, und die Amerikanerinnen haben unfassbar da gespielt, also haben wirklich auch zum Teil halt riesenhohe Gewinne eingefahren. Also ich nur mal so als Beispiel Angel Yin, also ein Rookie im amerikanischen Team, eine 18-Jährige, von der wir möglicherweise noch viel hören werden, zusammen mit Lisette Alas, die haben 6 und 5 gewonnen über Carlota Ziganda und Emily Pedersen. Und auch die anderen waren, klar, waren 3 und 1, 3 und 2, 2 und 1 Gewinne. Und da hat Sørensdam natürlich auch relativ viele Rookies auf den Platz geschickt und ich weiß nicht, ob es daran lag, wie auch immer, aber diese 0-4-Klatsche am Freitagnachmittag hat natürlich den Weg schon mal geebnet. Mhm. Danach war es dann deutlich knapper in allen Ergebnissen, aber das war eigentlich fast nicht mehr aufholbar.
Vor den Einzeln stand es 10,5 zu 5,5 für das Team USA. Die Einzel waren dann zunächst so verlaufen, dass die europäischen Teams überall vorgelegt hatten, also dass die US-Amerikanerin da zunächst in den Einzeln dann in vielen im Rückstand lagen. Da dachte man, na, vielleicht kann da noch was gehen. Aber wenn man zum Beispiel sich auf das Duell von Lexi Thompson gegen Anna Nordqvist da mal konzentriert, Lexi Thompson lag weit zurück, aber davon hat sie sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die hat am Ende das Duell sogar noch halbiert.
Ja, das ist eigentlich symptomatisch für den Sonntagsverlauf gewesen, dieses Match. Annika Sørensdam, die europäische Kapitänin, hat Nordqvist rausgeschickt, weil die beste Leistung mit Abstand vom europäischen Team bisher geliefert hatte und einfach auch so das Aushängeschild eigentlich der Golfkunst in Europa da jetzt darstellte an diesem Wochenende. Und Nordqvist hat losgelegt wie die Feuerwehr mit 4 Punkten erstmal, also 4 auf nach 4 Löchern. Das war natürlich eine Riesengeschichte und da dachtest du auch, oh wow, das ist ja, wird ja eine Klatsche für Lexi Thompson. Wenn du allerdings schon öfter mal Matchplay geguckt hast, dann weiß man, oh je, da kann immer noch wahnsinnig viel passieren. Nach Loch 4 war ganz bezeichnend, kam Julie Inkster zu Lexi Thompson, weil Lexi Thompson wirkte völlig von der Rolle. Die hat auch, also in den Schwung, Slow-Mos hast du gesehen, das hat ausgeschaut wie bei Baba Watson. Also es war völlig haltlos, also die Beinarbeit hat nicht gestimmt und alles. Und dann kam Julie Inkster, die Kapitänin des amerikanischen Teams, und hat sie wirklich auf dem Platz, dafür sind Kapitäninnen übrigens da, beiseite genommen, in den Arm genommen, sie irgendwie runtergebracht, sie irgendwie beruhigt, wir werden nicht erfahren, was sie ihr genau gesagt hat. Und dann hat Lexi Thompson irgendwie ihre innere Mitte besser gefunden, konnte dann diese 4 auf, was wirklich also ein herber Rückstand ist, auf 3 auf verkürzen, auf Loch 5. Und dann hat sich das Ganze erstmal so stabilisiert. Dann hat Nordqvist an der 9 tatsächlich nochmal dann ein Loch gewinnen können und ist mit 4 auf die Back 9 gegangen. Und da sind wir jetzt wieder auch bei Marcel Siem und Otaegui vorhin bei der European Tour. Lexi Thompson, ich weiß nicht, was die auf dem Weg von der 9 zur 10 gemacht hat, aber sie hat an der 10 fantastisch gespielt, ganz, ganz, ganz toll eingelocht. Hat diesen Schwung mitgenommen auf die 11, da gleich nochmal. Es waren auch solche Golfschläge, dass selbst Anna Nordqvist ihr einfach gratuliert hat auf dem Weg. Also das war unglaublich fair. Ja. Und dann war auf einmal nur noch 2 auf, dann später nur noch 1 auf nach der 13. Dann waren sie an der 15 all square. Und an der 16 hat Lexi Thompson dann geschafft, 1 aufzugehen. Und nur durch wirklich ganz, ganz viel Nervenstärke und ganz, ganz viel Kampfgeist auf Anna Nordqvist-Seite, die zu der Zeit übrigens kein schlechtes Golf gespielt hat, es war nur so, dass einfach Lexi Thompson aufgedreht hat, konnte Anna Nordqvist noch die 18 für sich entscheiden. Das war unglaublich toll gespielt. Und dann sind die auch square raus und unterm Strich war es gerecht, weil beide ganz, ganz großartiges Golf gezeigt haben. Also du hast gesehen, genau diesen Schwung, ein Team vier auf, dann bist du wieder aus quer, dann ist das andere vorne, dann holt das andere Team wieder auf. Das kann so hin und her gehen und genau das ist dieser Reiz. Und diese Kopfpartie des Sonntags war eigentlich symptomatisch für alles, was danach noch kam.
Paula Creamer schlägt Georgia Hall 1 auf, Christy Kerr schlägt Mel Reed mit 2-1. Catriona Matthews schlägt für Europa zurück, schlägt Stacey Lewis mit 1 auf und dann ist es Angel Ying, die 18-jährige US-Amerikanerin, die gegen Karin Isher dann noch teilt und letztlich diesen wichtigen 13,5. Punkt für die USA klar macht, der am Ende dann schon die Entscheidung gebracht hat.
Genau, wobei die Spielerin in dem Moment, also Angeline, wusste, glaube ich, in dem Moment nicht, was da gerade in ihren Händen liegt, sozusagen. Das war auch eine Kombination dessen, dass da eben klar war, dass Lisette Salas auch schon so liegt, dass sie auf jeden Fall einen halben Punkt holen wird. Und du hast ja dann irgendwann, ist es dann wirklich durch, obwohl die Spielerinnen noch gar nicht im Clubhaus sind. Und was allerdings tatsächlich hervorzuheben ist auf europäischer Seite, ist für den Sonntag ganz zuvorderst die Leistung von Caroline Masson. Mhm. Die hat nämlich Michelle Wien mit 4-2 abgefertigt, hat ganz toll, wirklich tolles Golf gespielt, hatte ja vorher eine ganz schlechte Bilanz, hat noch nie ein Single-Match beim Solheim Cup gewonnen, also 2 verlorene Single-Matches bisher in der Statistik und hat durch wirklich großartiges Golf Michelle Reeder im Zaum gehalten und dieser 4-2 Gewinn hat mir ganz, ganz, ganz gut gefallen. Das finde ich ganz großartig, weil sie daraus, glaube ich, viel Kraft ziehen kann für kommende Solheim Cups.
Hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als Reed dann am Ende den Rückstand noch ein bisschen verkürzt hat. Carole Masson bleibt ja auf dem Punkt konzentriert und hält diesen Erfolg am Ende fest. Für sie ein positives Ende dieses Solheim Cups und wir hören mal rein, was die Teamkapitänin der USA gesagt hat, Julie Ingster im Golf Channel.
Well, I mean, I think it's always hard when one, you're the favorites, and two, you're playing on home soil, and three, we had such a big lead. You know, what Lexi did today really showed a lot of heart, and to come from 4 down with an amazing player like Anna really, I think, helped the team because as soon as she started coming back, we started coming back, and that's what you want your first player out to do is set the pace. And you know, my team played it played with a lot of heart. They had fun. We played for each other, and you could tell out there today. And I think, you know, women's golf really won today. I mean, it was an amazing golf all week.
Tolles Golf gespielt, aber eben auch als Team funktioniert, Desiree, und da hat natürlich die Teamkapitänin dann auch entsprechenden Anteil dran.
Ja, das ist bei Julie Ingster, die ist eine sehr gefährliche Kapitänin, wenn du sie als Gegnerin hast, weil sie das wirklich gut im Griff hat. Sie hat das ja auch in St. Leonroth auf deutschem Boden wirklich sehr, sehr gut gemeistert. Da war ja die Aufgabe eigentlich noch größer von außen betrachtet, wenn du so einen riesen Rückstand aufholen musst, wobei sie gesagt hat, tatsächlich bei der Pressekonferenz, dass sie auch praktisch in St. Leonroth, wenn ich das richtig verstanden habe, was sie gesagt hat, keinen Moment dran gezweifelt hat, dass die USA das holen werden. Das ist natürlich dann ziemliche Speech Power, aber sie ist da sehr erfahren, sie hat sehr, sehr gut aufgestellt und hat da sehr gutes Händchen und sie hat natürlich einen sehr, sehr guten Pool an Spielerinnen. Wenn du die Ranglistenpositionen vergleichst, ist das eigentlich eine total langweilige Nummer, weil dann müsste die USA 28-0 gewinnen. Und es ist tatsächlich so. Also außer Anna Nordqvist findet sich da keiner des europäischen Teams wirklich in den Top 15 der Weltrangliste. Und insofern ist das wirklich schwierig. Aber beim Matchplay kommen halt ganz andere Qualitäten dann wieder raus. Und so wie Julie Ingster auf der amerikanischen Seite natürlich da alles rauskitzelt und die Spielerinnen super motivieren kann, da würde ich übrigens auch Nancy Lopez nicht vergessen, das habe ich vor 2 Jahren beim Solheim Cup gesehen. Ja, eine noch ältere und erfahrene Spielerin natürlich aus den USA, die ist wirklich eine Legende inzwischen, ist wirklich alt geworden, in Anführungszeichen, aber die ist auch eine, die unglaubliche Power hat und die dann hingeht zu den Spielerinnen und die aufbaut, wenn es nötig ist. Und denen nochmal Mut zuspricht. Und wenn du da ein entsprechendes Team von Kapitäninnen und Vice-Captains hast, dann ist es natürlich wirklich, läuft es wirklich gut auf der USA-Seite, ist aber auch auf europäischer Seite toll gelaufen. Ich muss sagen, Annika Sørensdam hat mich sehr beeindruckt in der Art und Weise, wie sie ihre Captaincy gestaltet hat.
Und wir lassen auch Sie natürlich zu Wort kommen.
Absolutely, you're right. There was a lot of positives. And, you know, I just kind of look back at the last 18 months and then I look at this week just to kind of sit here with a part of the team. It, you know, it warms my heart. You know, they just they played so hard. They were so courageous. And, you know, coming in this morning, I mean, we all knew that a small miracle was, you know, needed to happen. But they fought to the end. I cannot tell you how deep they dug to kind of even get to where we did. So I'm very, very proud of them. And, you know, overall, it's been a wonderful week. Great memories. And, you know, sometimes it's not about the results. Sometimes you just have to look at the journey and the memories that you build together. And, you know, we have lots of gear to get home with, suitcases and extra. But the biggest weight I have is my memories with my team. And that's what I'm very proud of.
Also sie hebt auch den Teamgedanken hervor und sagt eben, ja, die Erinnerungen mit dem Team, die werden bleiben, auch wenn wir jetzt eben verloren haben. Catriona Matthew, die ja von der Co-Kapitänin Desiree dann auch plötzlich zur Spielerin befördert wurde, aus Verletzungsgründen nachnominiert wurde. Man gut, sie war dabei, hat sich ja auch gut verkauft als Spielerin. Die hat gesagt, vor 2 Jahren haben wir es verloren, diesmal waren sie einfach besser, die Gegner.
Ja, das ist ein Unterschied, den man definitiv rausstellen muss. Beim Solheim Cup in St. Leon Roth vor 2 Jahren ist sehr, sehr vieles, also im Matchplay gibt es 2 Versionen des Gewinnens. Entweder du gewinnst, weil du einfach unfassbar viel besser bist als der andere. Das gilt übrigens auch für diese vorhin besprochene Partie 7 gegen Otaegui, weil 7 jetzt da nicht ganz, ganz viele furchtbare Fehler gemacht hat, sondern der Spanier einfach zur richtigen Zeit aufgedreht hat. Und das galt für fast alle Partien in diesem Solheim Cup, dass einfach die Amerikanerin ganz tolles Golf ausgepackt haben, dem einfach dann nichts mehr entgegenzusetzen war. Auch Caroline Masson hat gesagt, sie hat eigentlich sich so gefühlt, als ob sie 2 Tage lang auch in den Vorbors und Foursomes, die sie gespielt hat, als ob sie wirklich gute Matches abgeliefert hätte, aber es hat halt immer nicht gereicht. In ihrem Single hat es dann gereicht. Und das ist der Unterschied, weil beim Solheim Cup in Deutschland waren viel, viel mehr Nerven im Spiel, war das Ganze viel, viel mehr, also da wurden viel mehr Partien entschieden dadurch, dass Putts nicht fielen, so nervöse Sachen, dass man so sichere Dinge vorbeischiebt. Mhm. Und das habe ich jetzt eigentlich in Des Moines weniger gesehen. Insofern, also die Qualität war meiner Ansicht nach deutlich höher als noch vor 2 Jahren. Und umso toller ist es, dass das europäische Team sich trotzdem noch so verkaufen konnte, auch wenn das Ergebnis jetzt zahlenmäßig nicht ganz so toll aussieht.
Mhm. Aber man muss ja auch sagen, die Europäer, du hattest das ja vorhin schon mit den Weltranglistenplätzen erklärt, wie weit die Europäer dann auch letztlich hinter den USA liegen. Die Sache war im Grunde ja relativ klar, dass die USA gewinnen. Aber wenn man jetzt mal insgesamt auf die Rolle des Solheim Cups schaut und das mal mit dem Ryder Cup vergleicht. Ryder Cup, da ist es ja auch das Duell USA gegen Europa. Da sind es ja auch die 2 besten Kontinente der Golfwelt. Bei den Damen sieht das ein bisschen anders aus. Das ist im Grunde ja nur das Duell um Platz 2. Wer ist die beste Sportnation? Wer ist der beste Kontinent hinter Asien?
Ja, das ist natürlich eine Diskussion, die man sehr lange führen könnte. Es ist im Damensport, wie wir ja schon seit Jahren berichten, natürlich so, dass speziell Südkorea, aber auch Thailand, viele asiatische Nationen da natürlich ganz, ganz weit vorne sind. Und wenn man sich dann überlegt, dass der Solheim Cup so ein bisschen antiquiert gesehen zwischen den früheren Nationen Amerika und Europa ausgetragen wird, kann man natürlich sagen, das widerspiegelt ja gar nicht die aktuelle Hackordnung im Damengolf wieder. Ja, aber dann musste halt auch im Prinzip nochmal sowas wie einen President's Cup machen und eben Asien gegen Amerika spielen lassen. Klar, warum nicht? Ich finde trotzdem, dass dieses Duell Amerika gegen Europa einfach, weil es schon so eine Tradition hat, wenn auch auf Frauenseite natürlich lange nicht so wie der Ryder Cup, dass es trotzdem eine Berechtigung hat. Und ich bin da auch ganz eigennützig und sage, ich möchte das auch einfach sehen, dass unsere europäischen Spielerinnen sich da beweisen können. Aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, die Nation Nummer eins oder der Kontinent Nummer eins im Damengolf ist definitiv Asien zurzeit.
Da sind alle anderen dann deutlich dahinter, da kommen sie einfach nicht ran. Mal gucken, wie sich das vielleicht dann auch in den nächsten Jahren dann noch weiterentwickeln wird. Wir werden das Ganze auf jeden Fall hier auch bei meinsportradio.de und bei nurgolf verfolgen. Die Kollegen von Golfpost berichten dort natürlich auch drüber. Schaut vielleicht bei denen auch gerne mal vorbei. Die haben ja zu allen Ereignissen in der Golfwelt dann auch entsprechende Texte und Kommentare dazu, also einfach mal vorbeigucken bei den Kollegen von Golfpost, die ja auch regelmäßig bei uns hier in der Sendung zu Gast sind. Und wir machen gleich weiter, gehen noch auf die PGA Tour und schauen zur Windham Championship und zum Sieg von Henrik Stenson. All das gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
The Sound of Football. Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und wir machen den Abstecher rüber über den großen Teich in die USA. Könnt euch kurz sagen, web.com Tour, da hat Stefan Jäger eine Top 10 Platzierung eingefahren und auch Bernhard Langer konnte wieder eine Top 10 Platzierung an diesem Wochenende verbuchen. Auf der PGA Tour, da ging es allerdings bei der Windham Championship für Henrik Stenson am Ende gut aus. Minus 22 sein Score, er holt sich den Titel in Greensboro, North Carolina, vor Olli Schniederjans, der wird mit minus 21 Zweiter, der Dritte, Webb Simpson, mit minus 18. Desiree, bevor wir auf Henrik Stenson eingehen, erstmal Glückwunsch zu Olli Schniederjans. Wir hatten ja am Anfang des Jahres so ein paar Namen in den Raum geworfen von Spielern, die in dieser Saison vielleicht für Furore sorgen werden. Du hattest auf Olli getippt.
Unter anderem, ja. Das freut mich, dass er da wirklich jetzt endlich mal ganz weit vorne zu finden ist. Das ist ein sehr, sehr vielversprechender Spieler, wie ich finde. Übrigens als Headless Olli auf der Tour unterwegs. Also der hat durchaus, ja, wie soll ich sagen, dichtes Kopfhaar und ist tatsächlich ohne Cappy unterwegs, was ja ganz, ganz selten ist. Hat ihm aber offensichtlich nicht geschadet und die Sonne hat ihm auch offensichtlich da nicht irgendwie das Hirn beeinträchtigt, weil er hat wirklich ganz, ganz toll gespielt an dem Wochenende und musste sich nur um wirklich einen einzigen Schlag letztendlich Henrik Stenson geschlagen geben. Die haben ja Samstag und Sonntag wirklich genau das gleiche Ergebnis gespielt, beide in der 66 am Samstag, beide in der 64 am Sonntag. Und da war es einfach nur der eine einzige Schlag, den er halt von den beiden Vortagen Rückstand hatte, der den Sieg da verhindert hat. Obwohl er bis zum Schluss sehr, sehr gut gekämpft hat, an der 18 sogar noch ein Birdie gespielt hat. Aber es hat halt nicht mehr gereicht, um an Henrik Stenson ranzukommen.
Mit einer 66 war Schniederjans gestartet, dann eine 63 nachgelegt und Stenson quasi umgekehrt. Allerdings war es bei ihm eine 62 zum Start ins Turnier und dann eine 66 am zweiten Tag. Hat am Ende auf jeden Fall für den Schweden gereicht, der damit endlich wieder gewinnt. Und wir hören mal rein, was er zu seinem Sieg so gesagt hat.
No, that was great. I mean, we left the epic driver in the locker. We carried my 3-wood, a 4-wood and a 2-iron to kind of hit those 270 to 300 yards off the tee and leave myself good numbers coming in. And we certainly did that. And yeah, I hit a lot of solid iron shots, a lot of good approaches. I just made another setup change, Bridgestone. I got 4 wedges in my bag now for pretty much the first time in my career. And that seemed to help out as well. And I mean, I had a lot of good approaches, but the blade has been working beautifully. I made, a lot of good putts out there, and that's really why I'm standing here as the winner.
Also, das die Key-Momente oder beziehungsweise die Schlüssel zu seinem Sieg, Desiree, den Driver einfach mal weggelassen.
Ja, das machen ja inzwischen manche. Kann sich übrigens auch Olli Schniederjans leisten. Der hatte, was besonders aufgefallen ist, nur kurz eingeschoben, der hatte so Driving Iron Abschläge dabei, wo du wirklich denkst, das kann nicht wahr sein. Also ich habe einen Driving Iron Abschlag von ihm gesehen, der auf 342 Yards gegangen ist. Also er hatte natürlich den entsprechend optimalen Roll noch, aber der hat da Dinge rausgeknallt, das war unglaublich beeindruckend. Also auch er mit sehr, sehr wenig Driver unterwegs. Bei Henrik Stenson kennen wir ja schon so seine ein bisschen Abneigung gegen den Driver. Ja. Und sein Freewood hat sich auch prompt auf Twitter wieder gemeldet. Es gibt ja einen eigenen Twitter-Account seines Dreierholzes, was ja deutlich öfter benutzt wird als der Driver. Und hat so mehr oder weniger gesagt, na, also siehst du, wir brauchen dich überhaupt nicht, blöder Driver. Und das ist noch nicht mal ungewöhnlich für Stanton, wobei er tatsächlich den Driver sonst dabei hat und den halt nicht spielt. Was ich noch bemerkenswerter finde, ist tatsächlich die Sache mit den vier verschiedenen Wedges, die er dabei hatte. Hat er auch zum ersten Mal gemacht, hat er auch gesagt. Und das ist natürlich was, womit du dann ums Grün rum, also die größtmögliche Flexibilität hast. Und wenn du, ich meine, du ehrlich gesagt böse formuliert für die anderen, brauchst du natürlich ein entsprechendes kurzes Spiel, um diese vier Wedges überhaupt ausnutzen zu können. Die Schläger allein nützen dir gar nichts, wenn du sie nicht entsprechend einsetzen kannst. Mhm. Aber ich glaube, Stanton hat mit diesem Schläger-Setup da jetzt wirklich so den Way of Doing im Moment gefunden. Und wie gesagt, braucht er nicht. Er hat die Länge auch mit dem Dreierholz. Und vor allen Dingen dann eben die Präzision.
Und diesen Way of Doing, den musste er auch suchen. Hatte ja ein paar Cuts jetzt zuletzt verpasst, unter anderem ja bei der US Open. Und was er so verändert hat, außer dass er jetzt eben den Driver nicht mitgenommen hat, da hat er auch was zugesagt.
I've just been working away, really. I mean, I still don't feel like I brought my A-game, you know, in every area. But it was good enough. I mean, golf is a game where you can, if you can keep all of them kind of under control and a few of them really good, then you can obviously perform at a very high level. And I've just been grinding away, you know. And I felt like I could kind of turn the page and look ahead after we returned that Claret Jug in the middle of the summer and kind of looking what we can do in the future. So yeah, I'm pleased with the progress. Still some work to do, but I'm excited about the fall.
Das A-Game noch gar nicht mal überall abgerufen, wie er sagt, und dann trotzdem 62, 66, 66, 64, minus 22 insgesamt. Wo hat's denn aus deiner Sicht noch gehapert? Wo könnte Henrik Stenson denn gemeint haben, dass da jetzt irgendwo dann eben kein A steht, sondern nur ein B?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das geht, glaube ich, nur noch um das reine Gefühl, was er hat, weil bei minus 22 auf so einem Platz, der jetzt klar gibt, der die Scores her, aber es ist jetzt ja durchaus nicht ganz so einfach, da wirklich über die minus 22 oder unter, müsste man eher sagen, unter die minus 20 überhaupt zu kommen. Das ist schon richtig, richtig toll. Und vor allen Dingen, ich meine, gut, was ihn jetzt vielleicht dazu veranlasst, das zu sagen, dass es nicht die komplette A mit drei Sternchen Form war, ist, dass er tatsächlich schockierenderweise zwei Bogies gespielt hat auf der Schlussrunde, was zum Beispiel Olli Schneider-Jens unterlassen hat. Der hatte eine bogiefreie Schlussrunde. Und Stenson hat eben zwei Bogies gespielt, hat die aber jeweils ummantelt mit zwei Birdies, jeweils davor und danach, insofern gleiches Ergebnis. Das mögen vielleicht die Momente gewesen sein, wo er sich jetzt nicht ganz tausendprozentig auf den Punkt gefühlt hat. Aber generell musst du sagen, Henrik Stenson hat in letzter Zeit so ein bisschen die Gabe zum richtigen Moment richtig in Shape zu sein. Oh. Und es ist schon sehr, sehr wichtig, auch diese FedEx Cup Wertung, die er ja schon gewonnen hat. Wir hatten vor dem Turnier, glaube ich, in der Sportshow schon mal drüber gesprochen. Er muss sich da ja auch in Position bringen. Also du musst ja auch letztendlich jetzt schon daran arbeiten, in der Position zu sein, dass du die Playoff-Turniere bis zum Schluss überhaupt mitspielst, ja, weil sich das Feld ja runter verringert bis auf eine wirklich geringe Anzahl von 60 Spielern beim letzten Turnier. Und das wiederum bei allen FedEx Cup Playoff-Turnieren die vierfache Punktzahl gibt, ist dann natürlich auch noch viel Bewegung. Das heißt, je weiter runter du jetzt im Vorfeld kommst, desto größer ist natürlich die Chance, in dieser niedrigen Gegend, die dann auch qualifiziert ist, auch zu bleiben. Und da haben beide, Stenson und auch Schneider-Jens, wirklich gute Arbeit geleistet. Und für Olli Schneider-Jens wäre es zum Beispiel wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, das Turnierfinale, sage ich schon, das FedEx Cup Playoff-Finale in Atlanta zu erreichen, weil er tatsächlich um die Ecke auch wohnt. Also das ist wirklich ein Saisonziel von ihm gewesen, was ich sehr ambitioniert finde für einen jungen Spieler wie ihn. Ja. Aber er hat tatsächlich von Beginn an gesagt, wenn es irgendwie geht, ich will die FedEx Cup Playoffs erreichen und ich will nach Atlanta. Das wäre absolut hier Hometown, auf einem Platz, auf dem ich schon oft gespielt habe, dann auch wirklich das Finalturnier spielen zu können.
Also Schneider-Jens jetzt 39. im FedEx Cup, Henrik Stenson 23. beide von 74 bzw. 75 aus der Position ins Rennen gegangen und Stenson 52 Plätze nach oben, Schneider-Jens 35 Plätze nach oben gegangen. Henrik Stenson haben wir noch einen O-Ton vorliegen, wie er über seine die Schlussphase der Runden 3 und 4 spricht, diese Strecke 15, 16, 17, 18, wo er wirklich hervorragend gespielt hat. Das ist jetzt nicht bei diesem Turnier, bei der Windham Championship, nicht die Green Mile, wie zum Beispiel bei der PGA Championship, jetzt nicht so ein extrem schwerer Ausklang eines Turniers oder einer Runde, aber trotzdem hat's in sich und ist ja auch wichtig, da dann vernünftig abzuschließen. Stenson dazu.
I mean, I had to get going yesterday to come up from a few behind to hold the 54-hole lead. So I finished off strong yesterday, and I managed to do the same again today, which is always very, very pleasing and a confidence boost when you deliver the goods under the most pressure. So very happy with that. And yeah, looking ahead, I've had a great week here and at the Wyndham Championship. It's a fun golf course, and they took great care of us. So it's been fun being here playing, and hopefully I can carry this form to the playoffs.
Also Henrik Stenson kommt zu den Playoffs wieder richtig gut in Form. Mal gucken, wie weit es ihn da tragen kann. Desiree, was glaubst du denn? Also wenn der einmal ins Rollen kommt, der ist ja so cool, der ist vor allen Dingen auch so beständig dann, wenn er seine Form einmal hat, da beißt er sich dann eigentlich auch meistens fest.
Ja, also ich würde da durchaus sagen, dass Stenson Chancen hat, auf zumindest auch auf den Gewinn eines dieser Playoff-Turniere. Natürlich kommen da dann auch wieder noch ein paar andere Kollegen um die Ecke, die da genauso dann in Form kommen. Und was mich ehrlich gesagt schockiert hat nach der Ansage zuvor, wenn ich das richtig verstanden habe, wird auch Rory McIlroy die kompletten Playoff-Turniere spielen, nachdem wir ja eigentlich so ein bisschen nach seiner Ansage, er hat immer noch jetzt tatsächlich Probleme mit Rücken und so weiter. Mhm. Und er muss sich schonen und er hat vielleicht zu früh gespielt. Und jetzt hat er, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auf einmal gesagt, nö, er spielt jetzt die FedEx Cup Playoff-Turniere. Das ist natürlich dann auch eine Frage, wie McIlroy dann um die Ecke biegt, wo ich jetzt sagen will, dann müsste er eigentlich verletzungstechnisch beeinträchtigt sein.
Also, der hatte ja auch zwischenzeitlich mal überlegt, ob er vielleicht einfach komplett aussetzt, vielleicht dann eben erst im April, was ja sein großes nächstes Ziel war, dann wieder zurückkehrt, wenn es denn das Masters wieder ansteht. Aber er möchte jetzt also doch noch weiter spielen, den FedEx Cup Titel gerne verteidigen, der Mann, der. Ja, vielleicht ist aber auch einfach die Spielpraxis das, was ihm fehlt. Er sagte ja, er kann viel trainieren, aber nach den Runden tut ihm eben immer alles weh.
Ja, also ich weiß es nicht, ich habe diese Meldung gelesen und war so ein bisschen erstaunt und finde es tatsächlich dann auch so ein bisschen unklug, wenn es ist ja nicht irgendwie 5 Wochen nach der letzten Meldung, die besagte, dass er aussetzen möchte, sondern wirklich sehr kurz danach. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu ambitioniert ist, da seinen FedEx Cup Titel verteidigen zu wollen, wenn er körperlich nicht hundertprozentig fit ist. Das kann ich nicht einschätzen. Vielleicht ist es auch schon wieder alles neu und er spielt doch nicht. Also ich würde bei ihm da tatsächlich jetzt mal unterstellen, dass sich das auch alles noch minütlich und stündlich ändern kann. Von Rory abgesehen haben wir aber natürlich auch noch unglaublich viele andere Spieler, die da jetzt scharf drauf sind, diesen FedEx Cup hinten raus zu verteidigen. Und ich würde mal die amerikanischen Spieler auch nicht unterschätzen, ob sie nun Dustin Johnson, Ricky Fowler, Jordan Spieth sowieso heißen, die natürlich genauso ein Auge auf diese Finalserie werfen und die jetzt ja zum Teil auch gar nicht gespielt haben bei der Windham Championship. Und da kann noch ganz viel passieren. Vielleicht ist ja auch John Rahm wieder in Form, wieder mal in Spanien. Und sichert sich da ein Turnier gewinnen, man weiß es nicht. Ich glaube jedenfalls, dass es ein sehr, sehr aufregendes Stretch werden wird, jetzt bis tatsächlich zum FedEx Cup Finalturnier in Atlanta. Und bin sehr gespannt, wer da so jetzt brillieren wird. Für Stenson ist auf jeden Fall wichtig, glaube ich, diesen Sieg jetzt zu haben, weil er vorher nicht so gut in Form war und nicht sagen kann, ich setze das Windham aus und bin halt dann Platz 75, bevor ich überhaupt in die Finalserie eintrete, beziehungsweise wäre er noch schlechter geworden, weil ihn da welche überholt hätten. Sondern für ihn war es der richtige Weg, jetzt ergebnistechnisch sowieso die Windham Championship zu spielen. Viele andere haben die ja ausgelassen und schonen sich sozusagen für nächste Woche. Und wir werden sehen, wer dann da nächste Woche tatsächlich am besten in Shape ist, wenn es dann losgeht mit den Playoffs.
Justin Thomas natürlich auch ein Mann, den man da noch mit im Rennen und im Kalkül haben muss, der PGA-Champ. Oder auch Hideki Matsuyama. Es gibt so viele, über die wir da noch sprechen könnten, die auf jeden Fall dann Möglichkeiten haben, da noch ein bisschen was an Boden gut zu machen. Alex Jäger, der war jetzt bei der Windham Championship leider dann am Cut gescheitert.
Ja, der hat eine Plus 1 nur gespielt, also 70 und 71 an den ersten beiden Tagen, ist dann am Cut gescheitert. Wie übrigens auch Luke Donald, wie übrigens auch Graeme McDowell. Ist schade, Padraig Harrington hat den Second Cut dann nicht geschafft. Also da lief es nicht so gut. Finde ich immer so ein bisschen schade, gerade bei Graham McDowell, der ja viel auch im europäischen Ryder Cup Team zu finden war, ebenso wie Luke Donald. Bei den beiden gucke ich immer so mit und denke mir immer so, Mensch, wäre halt schön, wenn die mal wieder so ein bisschen den Kick kriegen würden, dass es ganz eins nach oben geht, beide mit so ein bisschen Firma nebenher und viel mit Familie nebenher, mit Kindern so ein bisschen, wie soll ich sagen, anderweitig auch natürlich fokussiert. Und entsprechend funktioniert es nicht ganz so top mit den Golf-Performances. Da würden wir natürlich auch gerne mal wieder sehen, dass die weiter vorne platziert sind. Aber who knows?
Kann alles noch kommen. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen hier bei meinsportradio.de, bei nurgolf, unserer wöchentlichen Golfsendung, immer montags 19 Uhr im laufenden Programm und natürlich als Podcast ab Montagmittag dann schon jeweils als Download bei uns verfügbar auf der Webseite meinsportradio.de oder auch in unserem iTunes-Channel. Und das Ganze gibt es dann natürlich auch Golfnachrichten, nämlich bei der Sportshow immer werktags 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr und auch die jederzeit on demand als Podcast zum Download. Also ihr kommt an den Golf-News von meinsportradio.de einfach nicht vorbei. Einfach immer bei uns auf der Webseite nachschauen im Golfbereich oder ihr abonniert einfach unsere RSS-Feeds und dann seid ihr sowieso laufend auf dem Laufenden, was Golf angeht. Bei meinsportradio.de werdet ihr in jedem Fall fündig. Vielen Dank an Desiree Wolf und wir hören uns nächste Woche.
Gerne.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017. Live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.